Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Michael, ich grüße dich. Freitagnachmittag, die Sonne knallt, die beste Zeit für Podcast. Wie geht's dir?
Soweit, so gut. Draußen ist es, sagen wir mal, angenehm warm. Ich bin froh, dass es nicht mehr so schlimm ist wie die letzten Tage, aber trotzdem habe ich mich bei uns in das Untergeschoss des Büros verzogen, wo es ein bisschen angenehmer ist.
Perfekt, ziehe ich jetzt gleich zwei Kalauer aus. Der QMB hat sich in den Keller verzogen und wir haben ein heißes Thema, wir wollen über die Führung reden. Und zwar haben wir das Kapitel 5 der 9001 für heute auf dem Schirm. Und ey, sorry für die zwei schlechten Witze, ab sofort, ich versuche mich zu benehmen für den Rest des Podcasts. Aber es war gerade so eine schöne Steilvorlage. Ja, wir wollen uns heute mal das Kapitel 5 vornehmen. Wollen das Kapitel 5 mal Stück für Stück durchgehen, mal drüber reden, was mit dem Kapitel gemeint ist. Es geht ums Thema Führung, Qualitätspolitik, allgemeine Verpflichtungen zur Führung, die Geschäftsleitung und das QM-System. Und ich habe da richtig Bock zu. Lass uns loslegen.
Sehr schön. Und so schlecht fand ich den Witz gar nicht, weil tatsächlich trägt dieses Kapitel maßgeblich dazu bei, ob sich der QMB in den Keller verzieht oder nicht.
Oder nicht, ja.
Und Letzteres sollte man eigentlich vermeiden, genau. Weil gerade, wir haben ja da mehrere Kapitel, hast du ja schon gesagt, und gleich am Anfang im allgemeinen Teil geht es ja schon ein bisschen darum, wie es ist, ob die oberste Leitung halt echte Verantwortung fürs QM-System zeigt oder dass es halt Chefsache ist, wirklich so ein bisschen. Ja. Das beschreibt die Norm ja auch so ein bisschen und dass es nicht nur auf dem Papier so ist. Und es ist auch mit drin, wie die oberste Leitung halt Rechenschaft für die QMS-Wirksamkeit übernehmen muss, weil das ist auch so ein bisschen da drin verankert. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Sachen, wie man jetzt rangehen kann. Wir haben, wie gesagt, so ein bisschen, du hast schon Qualitätspolitik erwähnt, Qualitätsziele. Das sind Sachen, die festgelegt werden müssen. Darauf kommen wir aber, glaube ich, gleich zu sprechen, weil das in den Folgekapiteln jetzt kommt. Und so, was sind so die generellen Anforderungen vom Qualitätsmanagementsystem unserer Prozesse? Habe ich den risikobasierten Ansatz? Also das greift viel von dem, was jetzt vorher war, nochmal auf. Aber eine ganz wichtige Sache für mich ist immer das Thema Ressourcen, was dort auch angesprochen wird. Ja. Dass man sagt, hat das QM-System wirklich die Ressourcen, die es braucht, um überhaupt zu funktionieren? Und das ist halt eine Sache, die wirklich die Leitung hier bewerten muss und gucken muss, sind die Ressourcen richtig verteilt? Weil in vielen Unternehmen ist es so, dass QMB-Aufgaben oft so eine Nebentätigkeit sind. Und zumindest etwas, was ich schon öfters gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und das ist etwas, da muss man sich überlegen, ist hier die angemessene Menge an Ressourcen zugeteilt? Also brauche ich vielleicht wirklich jemanden, der das mehr als halbtags macht? Ist das vielleicht was, wo ich auch eine gewisse Variation habe, wo ich mir zum Beispiel auch externe Hilfe geben lassen kann? Oder wo ich sage, da hole ich mir vielleicht sogar ein bisschen Hilfe dazu. Ich muss mir aber Gedanken machen, wie viel Ressourcen frisst das System? Weil es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden und den muss ich natürlich abschätzen und auch regelmäßig wieder bewerten und gegebenenfalls verbessern. Und gerade so diese Überwachung und Verbesserung ist halt auch ein Riesenthema. Und aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Varianten, wie man da auch das unterstützen kann, sage ich mal, aus Führungsseite. Erstens, dass man es halt gut abklärt, dass man regelmäßig mit seinem QMB redet. Und mein Lieblingsding eigentlich in der 9001 oder eins davon ist das Management Review. Und da sehe ich es als ganz essentiell an, dass dort das nicht der QMB alleine betreibt, sondern dass auch die ganzen Führungskräfte daran teilnehmen.
Ja.
Und ihren Input geben, weil das ist die Chance, das Unternehmen besser kennenzulernen, mal im Jahr mal drüber zu sprechen, was ist so passiert. Und das muss ja nicht nur auf das QM-System bezogen sein, sondern ich kann hier wirklich die komplette Bandbreite des Systems betrachten und ich kann hier auch wirtschaftliche Themen besprechen, weil das Management Review ist ja, muss nicht auf das QM-System alleine bezogen sein, sondern ich kann mich hier wirklich austoben und alles besprechen, was fürs Unternehmen relevant ist, ohne dass es jetzt zu sehr ausufert. Also es ist gut, eine Agenda zu haben. Ich meine, Wir haben beide unsere To-Do-Liste, unsere Checkliste. Das ist nämlich auch so ein Ding. Man kann sich das einfach machen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal Management Review, dass man sagt, wir haben so unsere Themen, dann kann man auch nichts vergessen, das geht man durch. Aber es ist halt die Chance, mal so mit zwei Schritten zurück mal aufs System zu gucken. Und auch dann neu zu bewerten, wo es hingeht.
zwei Schritte zurück ist genau der richtige Punkt im Moment. Lass uns nochmal wirklich auch auf den, lass uns Stück für Stück gehen, und dann sage ich dir, was mir ganz wichtig ist. Und zwar, lass uns beim Allgemeinen bleiben erstmal. Ja? Mhm. Und da steht, die oberste Leitung muss in Bezug auf das Qualitätsmanagement in Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie. Und hier ist ganz wichtig, und das ist der Kern von allen Themen, und deswegen ist das auch ein Fünferkapitel ziemlich weit vorne, mit einem gewissen Sinn und Verstand, wie du da schon gesagt hast, die Geschäftsleitung muss hinter diesem System stehen. Ein Managementsystem, ein QM-System, eine 9001, ist nichts, was sich ein QMB aus dem Hut zaubert, um die Geschäftsleitung damit zu ärgern. Ja, genauso wie ein Datenschutzbeauftragter nicht um die Ecke kommt, um dem Chef zu verbieten, dass er noch irgendwas arbeitet, sondern eine 9001, klassisch Top-Down-Ansatz, eine 9001, ein Managementsystem, kann nur im Unternehmen sinnvoll, fruchtsam drin sein, wenn es von oben runter, sprich von der obersten Leitung. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Und wir können mal ganz kurz, dass wir es ganz durchkriegen. Oberste Leitung definiert in, wo steht drinne, was die oberste Leitung ist, definiert in der 9000. Nämlich in der 9000 ist erklärt, was die oberste Leitung ist. Person oder Personengruppe, die eine Organisation auf der obersten Ebene führt und steuert. Das sind wir mal ehrlich, bei einem normalen KMU sind wir da schon sehr nah beim Geschäftsführer. Also es muss jetzt schon eine gewisse Unternehmensgröße sein, es muss schon eine gewisse Struktur sein, dass irgendein Geschäftsführer sagen kann, damit habe ich nichts zu tun, das machen mir die Jungs unten drunter. Sondern wenn es darum geht, um genau die Funktion anzubringen, wie es in der Norm oder in der 9000 auch definiert ist, rede ich vom Top-Management, rede ich von der obersten Leitung, habe ich mindestens eine Hand vom Geschäftsführer an dem ganzen Ding dran.
Ja, und das ist auch eine wirklich wichtige Sache, weil wenn du jemanden hast, der nicht hinter diesem System steht und in der Geschäftsleitung, sage ich mal, aktiv ist oder direkt der Geschäftsführer ist, dann hast du ein System, was kaum eine Überlebenschance im Unternehmen hat, weil es muss ganz klar im Unternehmen kommuniziert sein, dieses System ist da, um zu bleiben, und es muss gelebt werden und es hat Sinn und Zweck. Und nur dann hat das System auch meiner Meinung nach eine Überlebenschance, weil ansonsten hast du im QMB, der, sage ich mal, irgendwo auch ein zahnloser Tiger ist, weil er alleine auf seiner Insel steht.
Und ja, der kämpft, der steht nicht alleine. Also bei manchen QMB, natürlich nicht die Crasher, aber manche QMBs wären froh, wenn sie alleine wären, dann werden sie nämlich in Ruhe gelassen. viele QMBs oder viele QMBs, ja, die im Unternehmen arbeiten, kämpfen auch noch für das System gegen die oberste Leitung, wenn ich das mal so sagen darf. Sorry. Weil bei vielen oder bei einigen, kein Geschäftsführer-Bashing, bei einigen ist Verständnis dafür nicht klar. Ist wahrscheinlich auch, weil es der QMB an der Stelle nicht richtig erklärt hat, das System nicht richtig implementiert ist, etc. Oder nur die negativen Dinge nach oben kommen. Aber viele kämpfen oder viele, das merke ich auch, die haben ein Argumentationsthema, dass ich sage, ja, das muss ich jetzt irgendwie dem Chef erklären. Und wie erkläre ich dem das, dass wir jetzt da wieder dran sind? Und auch, was wird die Geschäftsleitung wieder dazu sagen? Wo ich immer sage, hey, das ist der ihr Thema. Sei froh, dass du ihnen dieses Thema abnimmst. Schaff das Bewusstsein. Erkläre es deiner obersten Leitung. Nimm die mit ins Boot, und du brauchst die definitiv, sonst hast du verloren. Weil bleiben wir in der 9001, bleiben wir in irgendwelchen Prozessen. Wenn die Geschäftsleitung ihre eigenen Prozesse im Unternehmen nicht kennt oder die eigenen Prozesse nicht lebt oder nicht in den Spielregeln hält, wie sollen es denn die Mitarbeiter machen? Wie soll denn ein Mitarbeiter das dann auch wirklich umsetzen? Und wie soll ein QMler gemeinsam mit der Geschäftsleitung im Idealfall und gemeinsam mit den betroffenen Abteilungen gescheite und vernünftige Prozesse implementieren, die gelebt werden und es funktioniert? Das geht nur mit gemeinsam mit der obersten Leitung.
Absolut, weil
anders, da geht's nicht.
Es ist ja keine einsame Inselgruppe, sage ich mal, die da zusammen ist mit Wassergräben zwischendrin. So sollte es nicht sein, auch wenn sie es vielleicht manchmal so anfühlt. Aber man steht ja allesamt auf der gleichen Insel, im gleichen Unternehmen mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Und am Ende ist ja das Qualitätsmanagementsystem da, um auch die Qualitätsansprüche des Geschäftsführers durchzusetzen, weil er ja nicht mehr mit jedem Einzelnen reden kann, sondern das ist die oder das Mittel der Wahl, die Möglichkeit, sage ich mal, seine eigenen Qualitätsansprüche und sein Qualitätsdenken auch durchzusetzen. Genau, das ist ja ein wunderbares Tool und ein Werkzeug, genau, was gemacht ist, weil ich als Geschäftsführer nicht mehr mit 50 Leuten reden kann, sondern sage, ich brauche das System, das denen meine Vision, meine Mission beibringt und auch meine Qualitätsziele. Und als das muss man es halt begreifen. Und deswegen ist so wichtig der Austausch zwischen QMB und der Leitung, dass die auf einer Seite sind und dass auch in beide Seiten diese oder beide Richtungen diese Kommunikation funktioniert. Weil es ist auch Aufgabe des QMBs, die Geschäftsführung, die vielleicht nicht in jedem Thema so tief drin ist oder so nah dran wie der QMB bei manchen Sachen, auch mitzunehmen und abzuholen bei den Themen und auch ein bisschen die Kommunikation zu machen. Und da ist es wirklich wichtig, dass man da auf derselben Seite ist.
Und du hast das schön gesagt und ich glaube, das passt das super toll zusammen. Du hast mit einem Managementsystem als Geschäftsführung, und das ist ja das, was so, die einmalige Chance, Qualität und deinen Anspruch an das Unternehmen in das Unternehmen so reinzustreuen, dass das Unternehmen in deinem Sinne, in deinem Mindset, im Sinne deiner Qualitätspolitik, um kurz normativ zu werden, kommen wir gleich auch noch zu handeln. Ja, und das sind halt einfach Themen, die gehören beim Chef auf den Schreibtisch. Da gehört sich Gedanken machen. Nachher runter das wegadministrieren, das macht euch mal Gedanken um gescheite Prozesse, kommt dann mal zu mir, macht mal hier. Ich meine, wir kommen durch das Thema Freigabe, gelenkte Dokumente, wer wie was Prozesse freigibt, kommen wir auch noch zu. Die Geschäftsleitung meistens auch noch mal ein Wörtchen mitzureden. Aber auch dann, oder auch mit dem Zweck, dass sie weiß, was im Unternehmen abgeht und ist das, was im Unternehmen abgeht und das, was sich das Unternehmen überlegt hat, in meinem Mindset, und ist das noch das, was mein Unternehmen ausmacht und will ich das, dass das mein Unternehmen macht? Weil ich, klar, wie du schön so gesagt hast, ab einer gewissen Unternehmensgröße gehe ich halt als Chef nicht mehr von Schreibtisch zu Schreibtisch, sag, was machst du denn da gerade und fange an zu sagen, ich hätte es aber gern anders da. Sondern um genau das zu machen, um mein Mindset durchzudrücken als Geschäftsführung, Geschäftsleitung, genau dafür hat die ISO das Kapitel 5 geschaffen. Ja?
Genau, und es ist ja auch mein System, mit dem ich da arbeite und was mir den Vorteil bringen soll an der Stelle. Und es ist ja auch so, dass ich sage, ich will damit ja auch was anfangen. Ich habe mir das System ja mal aus dem Grund eingeführt. Natürlich kann dieser Grund auch extern getrieben sein, dass ich sage, meine Lieferanten erwarten das oder ich brauche eine Zertifizierung, um was Bestimmtes machen zu können. Aber dieses System halt als Chance zu begreifen, genauso wie ich Audits vielleicht auch nicht nur dulden sollte, sondern als Chance sehen kann, sowohl interne als auch die externen. Und dass ich das System einfach nutze, um meine strategischen Ziele vielleicht auch mit meinen Qualitätszielen zu verknüpfen. Also das muss ja keine Parallelexistenz sein. Und wie gesagt, ich komme immer gerne nochmal auf das Management-Review zu. Da sollten alle relevanten Führungsbeteiligten und Führungspositionen mit dabei sein oder zumindest Input liefern können. Es muss ja nicht immer jeder mit im Raum sitzen können. Es kann ja auch jemand einfach einen Bericht schreiben zu seinem Thema, wo ich aber sage, hier sind die Informationen, die ich brauche, um zu sehen, läuft das noch in die richtige Richtung, was ich eigentlich will. Entspricht das, was ich in meinem Kopf habe als Geschäftsführung, vielleicht auch noch dem, was tatsächlich reell hier passiert.
Ja. Und auch da kann ich schon spoilern, wenn wir in das Kapitel mit der Managementbewertung kommen, der erste Spoiler, eine Managementbewertung wird niemals zu keiner Zeit vom QMB geschrieben. Auch wenn da wahrscheinlich jetzt der Aufschrei ist und 80% der Zuhörer sagen, ja, das mache ich aber jetzt schon jetzt, sonst wird es ja nie was. Aber eine Managementbewertung ist Aufgabe der obersten Leitung. Man kann als QMB, und das mache ich in der Beratung und in meiner Funktion auch, der Geschäftsleitung Unterlagen als Information liefern, auf Basis dessen sie in der Lage sind, eine Managementbewertung für ihr Unternehmen zu schreiben. Das Ding der Managementbewertung heißt, wie das Ding vom Wording her ist, anderer Spoiler, aber nur dahin. Eine Managementbewertung ist von der obersten Leitung zu erstellen und nicht vom QMB. Wir gucken mal, Folgentitel haben wir noch nicht und wir wissen noch nicht, welche Folge es wird, aber auf jeden Fall kommen. Da werden wir das nochmal ins Detail erörtern.
Ja. Ich glaube auch, da gehen wir noch tiefer drauf. Aber jetzt muss ich auch noch zwei Sachen dazu sagen. Erstens, eine Managementbewertung muss ja nicht heißen, dass ich ganz, ganz viel schreiben muss. Wir haben vorher schon gesagt, wenn man eine gute Vorlage hat mit den wichtigsten Themen, dann kann man die einfach ausfüllen. Und der QMB ist da der perfekte Moderator, um das Ganze durchzuziehen zwischen den verschiedenen Parteien und einfach abzuhandeln. Das muss kein Riesenaufwand sein. Das heißt nicht, dass ich als Geschäftsführer jetzt 20 Seiten Text schreiben muss.
Ja.
Kann ich natürlich, wenn ich das möchte, muss ich aber nicht.
Muss ich, so wie ich es brauche.
Aber würde ich sagen, tun wir auch nochmal, schieben wir ein bisschen raus, wiederholen wir uns wahrscheinlich später ein bisschen, aber dann gehen wir mal im Detail durch, so die Themen, würde ich sagen.
Ne? Bleiben wir weiter im Fünfer, haben wir das Allgemeine abgefrühstückt, dass wir sagen, im Allgemeinen steht also drinne, hier, du bist Chef, mach dir Gedanken, du bist die oberste Leitung, mach dir mal Gedanken über dein Unternehmen, prüfe bitte, ob das, gebe in dein Unternehmen dein Mindset rein, damit das Unternehmen in deinem Sinne handelt. Und dann komme ich gleich in den 5-1-2er rein, weil das ist das zwangsläufig das Nächste, was ist. Ist das, was ich tue, kundenorientiert? Also passt das, was ich als Mindset in mein Unternehmen reinspiele, was ich gerne hätte, was mein Unternehmen macht, passt das, damit mein Kunde glücklich ist, damit ich gesetzliche, regulatorische oder regulatorische Pflichten einhalte? Passt das alles so, dass ich am Ende vom Tag glückliche Kunden habe und meinem Vertrag, meinem Auftrag gerecht werde? Und auch da ist schon mal der erste Hinweis drinne. Seh mal zu, dass du dir über unser Lieblingsthema Risiken und Chancen mal Gedanken machst. Ja.
Ja. Was denn? Nee, hast du eigentlich schön zusammengefasst. Für mich ist es wirklich so das Ding, ist der Kunde noch in dem Mittelpunkt all meiner Aktivitäten? Weil das ist halt eine Besonderheit von der ISO 9001, diese Kundenorientierung, dass ich wirklich den Fokus auf den Kunden habe an der Stelle. Und das sollte ich ja auch als Unternehmen, weil der Kunde ist der am Ende meine Rechnung noch bezahlt an der Stelle. Insofern ist Kundenorientierung jetzt vielleicht eine gute Idee. Und ich muss mir halt Gedanken drüber machen, auch wie zufrieden sind meine Kunden. Da ist ja auch das Thema Kundenzufriedenheit ein bisschen mit drin, dass ich sage, sind die Anforderungen, die meine Kunden haben, noch aktuell, sind vielleicht auch behördliche Anforderungen, es steht ja auch ein bisschen mit drin, noch aktuell, erfülle ich das noch? Und da auch gleich wieder das Thema Risiken und Chancen, muss ich vielleicht neue Chancen erörtern, neue Produkte, neue Geschäftsfelder, dass einfach ich gucke, passt das hier noch und habe ich Maßnahmen implementiert, die meine Kundenzufriedenheit prüfen, steuern und ziehe ich da auch Informationen raus? Also sammle ich nicht nur Kundenzufriedenheitsdaten, sondern mache ich damit was auch? Also dass ich gucke, ich halte das auch aufrecht und verbessere das.
Aber da sind wir jetzt, haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch schon immer gemacht, mache ich jetzt an dieser Stelle auch wieder, löst dich mal von der Norm und geh mal in das Mindset eines Geschäftsführers rein. Natürlich will ich als Geschäftsführer, dass mein Unternehmen weiß, was es tun soll, was mein Mindset ist, was meine Mission ist, meine Vision ist von meinem Unternehmen. Und natürlich habe ich sollte ich ein ureigenes Interesse als Geschäftsführer haben, zu wissen, komme ich auf dem Markt gut an? Weil nichts anderes ist es. Habe ich zufriedene Kunden und habe ich vernünftige Produkte auf dem Markt und Dienstleistungen? Also komme ich gut auf den Markt an? Und kleiner Seitenhieb, ich sollte mir auch Gedanken machen als Geschäftsführer, dass meine Kunden, wie du schön gesagt hast, meine Rechnungen bezahlen und meine Kunden auch der Hauptfokus ist, um was ich mich mit meinem Unternehmen beschäftige. Weil ich habe irgendwann mal gelernt, dass du ab 21 Personen im Unternehmen eigentlich gar keine Kunden mehr brauchst, weil 21 Personen reichen, um ein Unternehmen so zu beschäftigen, dass du die Mitarbeiter ausgelastet kriegst, ohne dass du einen Output hast. Also behördentechnisch kriegst du dich mit 21 Mitarbeitern so stark selbst verwaltet, dass alle sich im Kreis drehen können und es nichts mehr Output kommt. Und das will ich ja auch nicht. Sondern ich will ja als Geschäftsführer auch ureigens, dass ich mit dem Personal und mit meinem Unternehmen so effektiv wie möglich so viel Kunden, wie es nur irgendwie geht, zufriedenstellen kann und so gute Produkte liefern kann, wie es nur irgendwie geht, damit ich maximal, braucht mir ja gar nicht totschweigen, dass ich maximal wirtschaftlich bin. Ganz klare Kiste. Und auch da hilft mir wieder eine Norm mit geregelten Prozessen, Strukturen, Vorgängen, um eben nicht in eine Selbstverwaltung zu verfallen und eben nicht da rein zu verfallen, dass 50% der Arbeitsleistung meiner Mitarbeiter Blindleistung sind, weil sie im Unternehmen irgendwas tun, anstatt dafür zu kümmern, dass ich zufriedene Kunden und Produkte habe.
Ja, ich finde das auch sehr gut, dass man einfach immer mal wieder schaut, ist das jetzt irgendwas Schräges, was die Norm dort schreibt? Oder was bedeutet das eigentlich in der Realität? Und wie du gesagt hast, hier ist keine krasse Anforderung drin oder wird was gefordert, was unerhört ist, sondern hier steht nichts anderes drin. Ist der Scope von deinem Unternehmen noch richtig? Kommen deine Produkte an? Sind deine Kunden mit dem, was sie kaufen, happy? Sei das ein Produkt oder eine Dienstleistung? Und bist du auf dem richtigen Weg mit deiner wirtschaftlichen Idee? Also hier stehen ja wirtschaftliche Interessen drin. Und klar, die Norm hat einen Fokus auf Qualität und Wirtschaftlichkeit steht hier relativ selten drin. Es ist aber das, was dort eigentlich trotzdem hinten dran steht. Und was ja wirklich auch gar nicht ungewöhnlich ist, was ja normal ist für jedes Unternehmen.
Genau. Ich habe auch selten qualitativ hochwertige Unternehmen gesehen, die keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Also das hängt ja ganz klar miteinander zusammen, zumindest in meiner Welt.
Ja. Ja. Insofern schaut man das sich halt hier an und nimmt halt das einfach als Reminder zu sagen, hey, bin ich bei diesen Themen noch up to date? Muss ich vielleicht ein bisschen tiefer reingucken? Muss ich vielleicht den Fokus ein bisschen anpassen? Und nichts anderes ist es. Auch da wieder schaue ich mir Management Review regelmäßig mal an. Passt das noch? Ich werte einfach die Sachen, die mir rückgespiegelt aus. Das heißt, wenn der Kunde anruft und sagt, irgendwas klappt nicht, bin ich damit richtig umgegangen? Konnte ich das Problem lösen? Ist es ein zufriedener Kunde geblieben oder kauft er jetzt beim Konkurrenten? Und viel mehr ist es ja nicht. Das sind ja alles Sachen, die man eigentlich im Alltag schon automatisch macht.
Genau.
Insofern keine überraschende Anforderung.
Ja, so. Und jetzt kommen wir zum Kapitel. Ich glaube, es gibt wenig, also es ist, glaube ich, einer der Kapitel, wo sich die meisten Mythen drüber renken und ranken und wo echt ich so viel durcheinander sehe, sowohl auf geschäftlicher Seite als auch auf Auditorenseite. 9001 noch gechillt, in der 13485 wird es ein bisschen wilder. Wovon ich rede und was ich meine, ist die Qualitätspolitik.
Oh ja, Michael, schönes Thema.
Die Qualitätspolitik. Was erklär uns auf, welch Mysterium und welch rieser Voodoo wird über eine Qualitätspolitik gemacht?
Ich muss zugeben, den riesen Voodoo da drumherum und alles, ich kann es mir manchmal auch nicht erklären und mir fehlt auch manchmal das Unverständnis. Weil im Endeffekt ist eine Qualitätspolitik eine sehr schlichte und einfache Sache.
Ja.
Und ich verstehe auch manchmal nicht, warum darauf auch von Auditorenseite so viel drauf rumgeritten wird und alles. Für mich zählt eigentlich, oder gehen wir mal von der anderen Seite ran, wo kommt es denn eigentlich her? Eigentlich jedes Unternehmen ist mal mit irgendeiner Vision oder man kann es auch Mission, das sind so typische Begriffe, angetreten. Was sie denn eigentlich machen wollen und was so ihre Vorstellung ist, was sie anders machen wollen, was sie verändern wollen, wie sie erfolgreich sein wollen auf dem Markt. Und es ist, eine Qualitätspolitik ist eigentlich nicht viel mehr, als das jetzt mal in einem kurzen Abschnitt von ein paar Sätzen zu gießen und zu sagen, das wollen wir machen und Qualität ist uns wichtig. Und
ja,
so möchten wir unsere Kunden zufriedener stellen und so gehen wir davon aus, dass wir erfolgreich am Markt sein werden.
Ich habe das schon in allen Varianten erlebt. Das Lustigste bei einem Unternehmen, das einzigste digitales Managementsystem, ja, also relativ, ja, wenn es nur SharePoint ist, aber egal. Aber die Qualitätspolitik hing eingerahmt im Flur, wo jeder dran vorbeigelaufen ist. Und die wurde jedes Jahr runtergenommen, die wurde dann neu ausgedruckt, dann wurde mit der kurz vorm Audit, immer kurz vorm Audit, dann wurde die aus dem Rahmen raus, dann wurde neue Politik ausgedruckt, 1:1 der identische Zermon wahrscheinlich seit 1983 auf dem Ding stehend. Das wurde mit dem aktuellen Datum von der Geschäftsleitung wieder unterschrieben. Dann wurde es wieder in den Bilderrahmen gemacht und dann wurde es wieder dahin gehängt. Und meine Frage, was treibt ihr hier? Ja, das will einmal im Jahr der Auditor sehen und er will, dass es bekannt gemacht wird. Deswegen haben wir es im Flur gehängt. Da hängt jeder, läuft jeder Mitarbeiter dran vorbei.
Und, weil und sie keiner davon hat sie gelesen.
Denke ich mir einfach, was ist denn das? Ja, und nein, zu keinster Weise. Wir kommen gleich noch ins Detail. Nein, zu kleinster Weise. Ja. Wo ich mir einfach denke, wo hängt es denn? Und die haben, sage ich, schreibt doch wenigstens mal, passt das doch mal. Nee, um Gottes Willen, die passen wir nicht an. Da ist der Auditor jedes Jahr glücklich mit, was da drin steht. Damit machen wir einen Haken dran, da packen wir ja nichts an. Am Ende schreiben wir da irgendwas rein, was dem nicht gefällt. Nein, auch das nicht. Die muss zu euch passen. Und zum Thema, was du eben gesagt hast, und zum Thema, so muss bei euch passen. Gehen wir mal ins Jahr 2025 und reden mal über einen Code of Conduct. Und dann sind wir sofort, dann werden sofort viele Unternehmen sagen, klar, haben wir auf der Webseite. Es ist für uns wichtig, dass wir einen Code of Conduct haben, dass wir auf unserer Webseite darstellen, wer wir sind, was wir tun und was wir für Werte haben. Und dann sage ich, yippie-yay, dann nennen wir jetzt die Qualitätspolitik in eurem Qualitätsmanagementsystem Code of Conduct. Ja, können wir was denn tun? Können wir das denn tun? Dann ist es ja nicht mehr die Qualitätspolitik, dann kriegen wir ja beim Audit einen Abweis. Nein. Also auch da nochmal zusammenfassen, eine Qualitätspolitik muss nicht Qualitätspolitik heißen und muss nicht ausgedruckt in irgendeinem Flur hängen und einmal im Jahr neu ausgedruckt von der Geschäftsleitung unterschrieben werden, sondern, wie der Michael das eben gesagt hat, eine Qualitätspolitik muss das Mindset des Unternehmens widerspiegeln. Und wenn das Ding Code of Conduct heißt, und wenn sogar auf der Webseite draufsteht, hey, yippie, hey, ja.
Ja, das ist das, was ich eben gemeint habe. Ganz viele haben ja Mission oder Vision oder beides sogar, gibt ja manchmal einen kleinen Unterschied, auf ihrer Website bereits stehen. Und das sind ja schon Unternehmenswerte. Das ist ja schon das Mindset, wie du so schön sagst.
Ja.
Und damit habe ich das schon. Und man muss das wirklich nicht nur der Norm ins Willen umbenennen. Wir sagen zwar immer, sicherlich macht es Sinn, sich an manchen Stellen an der Norm zu orientieren. Aber dann schreibt man halt da einen Satz rein, unsere Qualitätspolitik ist bei uns halt der Code of Conduct oder orientiert sich daran. Und das muss einfach verständlich sein. Das soll vielleicht auch was Motivierendes sein, was so den Unternehmensgeist widerspiegelt. Aber ich muss das nicht in den goldenen Rahmen hängen und in jedem Raum verteilen.
Ja.
Das ist nicht wie früher das Bild von Ludwig dem 14., das überall hängen muss.
Ja.
Und wichtig ist, dass die Mitarbeiter es leben und verstanden haben. Deswegen soll das auch gar nicht so kompliziert sein. Das Unternehmen muss einfach nur sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Werte des Unternehmens leben. Und das ist was aus dem Alltag, wo ich sage, davon müssen die überzeugt sein. Es geht nicht darum, dass die 5 Zeilen auswendig runterbeten können, die in der Qualitätspolitik stehen, weil damit ist niemandem geholfen.
Ja.
Sondern es ist grundsätzlich relevant, dass halt die Werte des Unternehmens verstanden sind und dass das gelebt wird.
Ja. Zwei Punkte, die mir dazu einfallen, wenn du eben gesagt hast, wir packen uns an, Code of Conduct etc. pp. Du hast halt, wenn wir uns den 5-2-1er angucken, wo da steht mit der Festlegung der Qualitätspolitik, hast du 2 Stolpersteine, wo du dann halt wirklich sagen kannst, komm her, Auditor, damit du happy bist. Ja. Weil da steht zum Beispiel drinne, eine Verpflichtung zur Erfüllung zutreffender Anforderungen enthält und eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems enthält. Das sind 2 Abschnitte, 2 Passusse, die normmäßig mit in 2.1 mit C und D unterstrich drinne stehen. Da solltest du schon gucken als QMB, wenn du einen Code of Conduct schreibst, wann immer was schreibst, dass du in irgendeiner Art und Weise in Text und Wording was findest, worauf du da referenzieren kannst. Ja, wir streben in diesem Sinne verbessern wir regelmäßig unser Managementsystem oder in diesem Regel sind wir bestrebt, immer besser zu werden. Irgend sowas. Also das muss noch nicht immer 1:1 das Wording aus der Norm sein, sondern guck als QMler mal, wenn das Marketing den Code of Conduct geschrieben hat und alles fein ist, guck mal das Matching auf den 5-2-1er. Passt das? Das muss nicht im Wording sein, sondern im Mindset muss es übereinstimmen, dass du bei Fragen formal das Ding so zeigen kannst, kann sagen, das haben wir damit gemeint. Mit dem Spiegelstrich meinen wir das, was im Code of Conduct steht. Das ist das eine, was mir wichtig ist, wo ich sage, da guck dann schon mal drauf, einfach die Diskussion weg hast und es tut jetzt auch nicht weh und das passt schon, das geht sich auf. Ein vernünftiger Code of Conduct hat das nativ drin.
So. Ja. Auf jeden Fall, dass man einfach so ein bisschen diese Bestrebung drin hat, so kontinuierliche Verbesserung und dass man das auch kontinuierlich in irgendeiner Art und Weise überwacht.
Ja.
Wie man das jetzt am Ende macht, das muss da nicht zwangsläufig drinstehen, ob wir das jetzt immer im Management-Review machen oder sonst was. Aber es muss halt klar diese Verpflichtung, und es steht ja auch Verpflichtung drin, Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung.
Genau.
Das muss halt drinstehen, das heißt irgendwie, wir wollen besser werden
und
wir gucken uns das regelmäßig an. Das muss in irgendeiner Art und Weise drinstehen. Und das sind aber Sätze, die kann ich in jedem Code of Conduct ergänzen.
Ja.
Das macht den danach auch nicht viel fetter.
Wenn du es ketzerisch ergänzen willst, schreibst du unten in dem Code of Conduct eine Überschrift. Dies brauchen wir für die 9001 im Audit und schreibst, hiermit verpflichten wir uns zur Erfüllung zutreffender Anforderungen und hiermit verpflichten wir uns zur fortlaufenden Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems. Richtig schön pro, aber nein, Spaß beiseite, passt man oben rein und in der Regel ist das oben auch schon drin verkröselt.
Alles gut. Ja, und so eine Qualitätspolitik kann auch noch viel mehr machen, als einfach nur existieren. Ich meine, du hast ja auch die Basis für zum Beispiel dein Firmenmarketing. Das sind ja Sachen, die du auch, deine Firmenwerte, die du auch marketingtechnisch kommunizieren kannst, wenn du das möchtest.
Ja, der Code of Conduct, gehen wir vom Wording rüber, von der Politik auf Code of Conduct, dann ist das schon auch dein Mindset von Unternehmen. Und das sind deine Missionen, das ist das, was du für dein Unternehmen festlegst. Wir arbeiten nur mit europäischen Partnern zusammen. Oder wir machen dies und das nicht. Oder nach unserem Mindset, ich will auch mal ein blödes Beispiel machen, arbeiten wir grundsätzlich nicht mit Militärtechniken zusammen. Oder irgendwas. Du kannst ja irgendein Mindset.
Oder Nachhaltigkeit.
Oder Nachhaltigkeit.
Gibt ja ganz viel.
Wir streben Nachhaltigkeit. So viele Themen, die da drin sind, die du reinpacken kannst. Weg von nur wirklich hier mal eben schnell 5-2-1 von A bis D fertig haben, sondern wirklich mit Mindset reinsetzen, das auch im wirklichen Sinne. Und dann dann ist das auch klar, dann hat das auch einen Mehrwert. Dann hängt es nicht als Ecke an der Wand. Und jetzt gehen wir rüber und sagen nämlich, das ist auch immer sowas, wo ich so ein Running, das ist, was mich nervt ohne Ende. Kennst du diesen typischen Auditorenspruch, wenn er bei den Mitarbeitern ist und auditiert dir, sagen wir mal, Personal oder in die Produktion? Ich habe das.
Ist die Qualitätspolitik bekannt und verstanden?
Ja, wissen Sie, kennen Sie die Qualitätspolitik? Wissen Sie, wo das steht? Haben Sie es verstanden? Leute, bitte. Ja, also das sind so Punkte, das sage ich immer, erlebt es doch. Er lebt doch die Unternehmensphilosophie, er lebt es doch, es ist doch in Ordnung jetzt. Ja, soll er jetzt, wollen wir jetzt gemeinsam in den Flur rennen, wollen uns vor das Bild stellen, wollen es huldigen oder was wollen wir jetzt tun? Ja, sondern das Qualitätspolitik ist das Mindset vom Unternehmen, dass die Mitarbeiter wissen, was da drin steht, selbst verfreilich, es muss ja irgendwie veröffentlicht werden. Also in irgendeiner Art und Weise muss ich es im QMH, im digitalen Managementsystem sehen. Vielleicht habe ich den Code of Conduct auf der Webseite veröffentlicht. Vielleicht habe ich es im Bestandteil unserer Schulung drin, in irgendwelchen Gesprächen, in irgendwelchen Meetings mal besprochen. Aber die Diskussion und die Fragerei von Auditoren im Audit, kennen Sie die Qualitätspolitik? Haben Sie diese verstanden und wenden Sie diese an? Hey, komm, bitte. Ja, also jetzt mal unter uns. Ja. Und dann sagt der Mitarbeiter, ich weiß nicht, was du von mir willst, ich mache einen guten Job, ich mache hier meinen Job super geil, ich weiß, dass wir dies und das nicht tun, ich weiß, wir sind mit Nachhaltigkeit, ich lebe das, was willst du denn von mir, ich weiß überhaupt nicht, was du willst, was das ist. Und dann Nebenabweichung oder ein Finding, was sollen wir dann uns unterhalten und was sollen wir den Mitarbeiter in der Politik formal nachschulen, dass wir sie ihm vors Auge halten und sagen, unterschreib hier bitte, dass du das Ding gelesen und verstanden. Ich habe den Sinn nicht. Da kann mir bitte jeder helfen, aber ich habe genau den Sinn eben nicht, außer den Formalismus der Normbefriedigung. Oder an der Stelle vielleicht auch die Torenbefriedigung.
Ja, ich kenne das leider auch nur viel zu oft und habe diese Frage auch schon viel zu oft gehört. Und ich tituliere das jetzt einfach mal als so ein bisschen eine Fehlinterpretation oder vielleicht, dass da hinten dran die Erwartung einer anderen Antwort steht, weil in der Norm steht so schön, es muss als dokumentierte Information verfügbar sein und innerhalb der Organisation bekannt gemacht, verstanden und angewendet werden. So.
Ja.
Und jetzt wird hier dieser Punkt einfach abgefragt. Ist die bekannt und verstanden? Und das ist meiner Meinung nach die falsche Frage, beziehungsweise es wird vielleicht eine andere Antwort erwartet als kenne ich oder kenne ich nicht.
Ein guter
und
Punkt.
Der Punkt, den ich an der Stelle machen würde, wäre sagen, ich würde als Auditor nicht fragen, ist Ihnen die Qualitätspolitik bekannt? Sondern ich würde gucken, was in der Qualitätspolitik drinsteht. Zum Beispiel steht da drin, wir recyceln alles. Ja. Dann würde ich die betreffende Person vielleicht aus der Produktion fragen, wie sieht es denn beim Thema Recycling aus? Weil es mir eher darum geht, ob der Wert, das Konzept, was das Unternehmen hier fährt, also da ist ja dieser Idee, wir machen Recycling, ist ja auch eine Vorgabe mit verbunden, dass wir das wirklich machen wollen. Ich würde eher hier an der Stelle mir erzählen lassen, wie das im Unternehmen umgesetzt wird und ob das Konzept dieser Idee, die in der Qualitätspolitik drinsteht, verstanden ist. Also ich erwarte nicht, dass mir jemand die Qualitätspolitik runterbetet und sagt, bei uns steht das bla bla bla, Nachhaltigkeit, sonst was, bla 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 bla. Also wie ein Gedicht, das bringt mir persönlich nichts, wenn jemand das auswendig lernt. Für mich relevant ist, hat jemand verstanden oder wurde im Unternehmen viel mehr kommuniziert? Es ist ja weniger das Verstehen meistens, sondern die Kommunikation, was hier die Anforderung ist, dass wir sagen, das ist für uns ein essentielles Ding, was wir im Unternehmen machen wollen. Und für mich ist wichtig, ist das in den Arbeitsalltag integriert und hat die Person verstanden vielleicht, was das bedeutet, beziehungsweise wurde es ihm mitgeteilt. Und so würde ich dann die Frage eher anders gestalten. Wenn die Person mir zeigt, dass sie das Thema verstanden hat, dann bin ich damit happy und denke mir, okay, die Qualitätspolitik, die hier herrscht, ist auch verstanden und kommuniziert worden. Ja. So, und jetzt sehe ich, du willst was sagen, du explodierst schon förmlich.
Ach Quatsch, du bist genau richtig, weil du hast gerade auch schön nochmal rausgearbeitet, innerhalb der Organisation und nicht innerhalb der Mitarbeiter. Also auch da nochmal, reiten wir auf Prinzipien, reiten wir auf Wording, nehmen wir den berühmten Blick in die Norm, innerhalb der Organisation bekannt. Das heißt, verfolgt die gesamte Organisation das Mindset. Ja? Und nicht frage ich jeden Mitarbeiter, ob er das Ding gelesen, verstanden und angewendet hat, sondern hier geht es darum, innerhalb der Organisation. Das heißt, tickt das Unternehmen so, wie es läuft. Also haben es die Mitarbeiter verinnerlicht, will ich mich mal so ausdrücken. Ja?
Ja.
Dass ich das, Punkt A ist geschenkt, dass ich das als dokumentierte Information verfügbar haben muss, auch da werden wir über die Dokumentenlenkung nochmal drüber reden, über dokumentierte Informationen. Ist es auf der Webseite, ist es eine dokumentierte Information? Habe ich ein Video aufgezeichnet, wo ich als Geschäftsführer erkläre, wie ich meine Qualitätspolitik vorstelle, ist es eine dokumentierte Information. Also eine dokumentierte Information ist nicht ein Bild oder ein Word-Dokument, sondern eine dokumentierte Information ist eine Information, die in irgendeiner Art und Weise dokumentiert ist. Die existiert. Wenn es eine Audioaufnahme ist, ist es auch eine dokumentierte Information.
Das ist tatsächlich ein ganz schöner Punkt, dass man da gar nicht so festgeschrieben ist, weil viele denken dann, Qualitätspolitik müssen halt 5 bis 10 Zeilen Text sein oder mehr. Das muss so gar nicht sein. Eine Qualitätspolitik kann meiner Meinung nach in verschiedenen Varianten erzeugen. Du kannst eine Qualitätspolitik auch mit Symbolen oder vereinfachten Wording auf Plakaten kommunizieren.
Genau.
Also du musst auch nicht die vollständige immer überall kommunizieren, sondern du kannst die Bauteile daraus auch nehmen und an bestimmten Stellen im Unternehmen platzieren, zum Beispiel mit Plakatwerbung für Mitarbeiter oder sonst irgendwas oder gerne mal als Comic, ne?
Ja,
wird ja auch immer wieder gern gemacht,
auch das,
dass man Sicherheitsthemen oder so darstellt.
Und lass uns das Thema mit dokumentierter Information bei die dokumentierten Informationen werfen,
okay.
Weil gehen wir rüber kurz bei der Management Review. Ja, zeichne dein Teams-Meeting auf, wo du mit der Geschäftsleitung über das Thema sprichst. Hast du eine dokumentierte Aufzeichnung von der Management Review? Wenn der Auditor der Meinung ist, er müsste sich das mal angucken, damit die Information vorgehalten ist, dann spiel ihm das MP4 vor. Ja, also dokumentierte Information bedeutet nicht, das muss auf dem Papier geschrieben sein. Und erst recht nicht ausgedruckt. Aber wie gesagt, reden wir drüber, wenn wir über das Thema dokumentierte Informationen kommen.
Im Endeffekt, man muss Zugang haben und
ja,
man muss es irgendwo herbekommen, auch wenn der Chef nicht da ist und ich persönlich fragen kann.
Genau. So. Kommen wir zum letzten Punkt, zu dem 5-3er-Punkt, der so sensibel ist in Unternehmen. Also nichts macht mehr Thema und nichts kannst du mehr drüber diskutieren wie über den 5-3er. Also zumindest bei einigen Unternehmen nicht, wo ich auch sage, das ist ein ureigenes Instinkt von deinen Mitarbeitern. Da steht nämlich einfach nichts, auf Deutsch, nichts anderes wie, du hast Mitarbeiter im Unternehmen. Also wissen deine Mitarbeiter, was sie tun sollen, was sie lassen sollen und seh mal zu, dass sie das, was sie tun können, auch können. Ja, also dass sie das auch können, kommt nachher dann in die Schulung und Kompetenz rein. Erstmal, wenn wir im 5-3er reinreden, reden wir von Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen. Also du hast Mitarbeiter, die haben Funktionen, da sind sie für Dinge verantwortlich, weil sie gewisse Verantwortlichkeit haben, haben sie logischerweise daraus resultierend gewisse Befugnisse. Hat ein Einkäufer die Verantwortung, Material zu bestellen, wird er wohl die Befugnis haben müssen, Material einkaufen zu können. Und das ist so ein Thema, auch los von der Norm. Das ist so essentiell wichtig, dass jeder im Unternehmen, das mag jetzt doof klingen, aber es ist echt, du grinst auch schon, das habe ich echt so oft, dass jeder im Unternehmen weiß, was ist seine Position im Unternehmen, für was bin ich verantwortlich und was darf ich, oder?
Im Endeffekt ist es wirklich nicht viel mehr.
Ja.
Es ist einfach nur hier die Frage, kennen die Mitarbeiter jetzt hier besonders QMS-bezogen ihre Verantwortlichkeit wirklich und weiß jeder, wer wann was irgendwie zu tun hat oder wie zu kommunizieren ist auch. Und das muss hier sichergestellt werden. Wie man das jetzt am Ende macht, das geht ja über viele Sachen. Am Ende, hast du es richtig gesagt, das ist ein ureigenes Ding. In der Regel läuft das ja oder ist schon eingerichtet, lange bevor ich über eine Zertifizierung oder die Norm nachdenke. Nur, dass ich vielleicht an mancher Stelle dann sage, hey, ich schreibe manche Verantwortlichkeiten nochmal auf. Ich habe vielleicht ein Organigramm jetzt. Ich habe vielleicht eine Stellenbeschreibung. Und ich gucke mir das vielleicht jährlich an. Also, dass ich mal so dokumentatorische Sachen noch nutze, so ein bisschen. Oder auch mal sage, hey, da steht ja auch was von Sicherstellung und Aufrechterhaltung drin. Was passiert, wenn mein QMB ausfällt oder irgendeine andere Schlüsselposition? Dass ich Pläne habe für sowas. Aber da sind wir schon viel weiter an der Stelle.
Ja. Und das ist so wichtig aus meiner Sichtweise für jedes Unternehmen, was mehr wie eine Person hat. Sobald ich mir irgendeinen reinhole und ich bin keine One-Man-Show mit, muss ich schriftlich, auch wirklich Spaß beiseite, als dokumentiert, wir bleiben im Normtext, als dokumentierte Information irgendwo legen haben, was machst du, was mache ich, wer kümmert sich um den E-Mail-Eingang, wer schreibt die Rechnung, wer macht Angebote, wer kommuniziert mit dem Kunden, wer macht dies, wer macht das, wer kümmert sich darum, wer baut die Geräte, wer repariert. ich muss mir, wenn wir die Kapitel davor uns angucken, Kontext der Organisation, was macht mein Unternehmen, was ist der Output von meinem Ding, ich muss mir ab dem Moment, wo ich nicht mehr alleine bin in einem Unternehmen, das bin ich hoffentlich sehr, sehr schnell, muss ich mir Arbeitsteilung, Gedanken machen, wer macht was und muss das irgendwo so hinschreiben, dass die Diskussionen weg sind, dass es auch nach 2 Monaten nicht wieder die Diskussion kommt oder nach 4 Monaten, Rechnung, wer wollte die jetzt schreiben? Warst du das oder wollte ich das schreiben? Sondern das lege ich bitte fest. Und nichts anderes ist das. Je größer die Organisation, je komplexer, kommst in ein Organigramm rein, Stellenbeschreibung, Befugnisse, der darf bis 500 einkaufen, der bis 1000 einkaufen. Das skaliert sich nachher alles hoch oder ein wenig komplexer, aber am Ende vom Tag ist es genau das.
Ja, und am Ende soll das Ganze auch einfach nur einen Informationsfluss zulassen und gute Kommunikation ermöglichen, dass halt die richtigen Informationen an die richtige Stelle gelangen. Aber dafür brauchst du halt Verantwortlichkeiten, die das dann halt auch übernehmen. Und wir sehen ja hier, warte, das soll ich mir gerade mal reingucken, irgendwo steht es doch hier auch Berichte über die Leistung des Qualitätsmanagementsystems und Verbesserungsmöglichkeiten. Also, dass ich einfach die Zugang zu Informationen habe, dass ich weiß, wo gibt es eine Reklamation? Wo habe ich Informationen über Kundenzufriedenheit? Dass einfach mein QM-System, sage ich mal, lebendige Adern hat, über die kommuniziert wird und wo Informationen ausgetauscht werden, die ich brauche, um am Ende auch Entscheidungen treffen zu können. Ja. Um zum Beispiel, wenn ich mir das Thema KPIs angucke, klar weiß, von wem wird welche Sache auch erwartet. Also nicht nur, dass ich weiß, was muss ich berichten, sondern was wird auch von mir erwartet, dass ich es berichte, weil auch das muss klar sein, weil es bringt nichts, wenn eine Führungskraft den Mitarbeiter fragt, wo ist denn das, das und das und das und mir war gar nicht bewusst, dass ich das alles hätte machen müssen, sondern es muss eine klare Aufgabenverteilung geben, zu sagen, mir muss bewusst sein, das sind meine Tasks und das sind die Informationen, die ich liefern muss, weil am Ende ist es ja auch, sage ich mal, so ein bisschen wie ein Trichter. Eine Mitarbeitergruppe tut vielleicht dem Mittelmanagement halt Zahlen berichten, die später nochmal weiter runter kondensieren müssen für die Geschäftsführung oder so. Und das muss halt reibungslos funktionieren, dass jeder wirklich weiß, was ist seine Aufgabe, besonders hier in Bezug aufs QM-System, was aber auch ja nicht strikt zu trennen ist von dem eigentlichen Unternehmen.
Ja, und damit sind wir den 5er eigentlich schon durch. Ja, da steckt so viel
einmal Pulver schnell, drin,
aber am Ende so viel ist es nicht, wenn man, ja, so viel ist es gar nicht. Ja. Nehme als Chef die Verantwortung von dem Ganzen, ja, mach dir bewusst, dass du das als Steuerungsmodul in deinem Unternehmen hast und damit dein Mindset und das, was du für eine Vision oder für eine Mission für dein Unternehmen siehst, dass das bekannt ist. Schreib dir ein Code of Contact, also schreib das mal nieder, was du haben willst. Seh zu, dass dein Unternehmen danach auch arbeitet. Und alle Mitarbeiter, die im Unternehmen hast, sag denen, was sie für eine Funktion haben, was sie tun lassen und was sie lassen sollen. Und dann zumindest, ja, viel mehr ist es nicht.
Nö, es trifft ja auch die gesamte Leitung, also nicht nur die Geschäftsführung selber, sondern eigentlich jeden mit Leitungsfunktion, der das so ein bisschen auch als Aufgabe verstehen muss, weil man natürlich sicherlich auch das Sprachrohr ist. Und es geht aber auch in die andere Richtung, dass ich als Mitarbeiter wissen muss, was sind meine Aufgaben und das muss ich auch kommuniziert bekommen. Und wenn das unklar ist, dann darf man das auch sicherlich einfordern und darüber reden und sagen, hey, wir brauchen hier noch ein paar Informationen, wir müssen die Kommunikation verbessern und auch da gibt's unheimlich viele Sachen, weil gerade Kommunikation ist ein Riesenthema, was man auch wahnsinnig gut, sage ich mal, verbessern kann. Also weil da steckt ja auch ganz viel Unternehmenskultur mit drin. Ich kann auch regelmäßig Schulungen zu dem Thema machen, zur Kommunikation und auch mir ein bisschen Unterstützung holen, wenn das nicht klar ist, wenn ich sage, da gibt's Unschärfen oder so. Also da kann man auf jeden Fall sehr viel machen und das ist auch so ein kontinuierliches Verbesserungsding, dass ich einfach wirklich immer gucke, ist das noch scharf? Weil ich will als Führungskraft ja auch wissen, wie läuft es im Unternehmen? Was sind die Sachen, die wir brauchen? Was brauchen meine Mitarbeiter? Was braucht das Unternehmen? Läuft das Ganze noch in die richtige Richtung? Und im Endeffekt gibt einem hier die Norm auch ein bisschen die Tools und die Ideen, wie man das aufbauen kann, damit ich am Ende diese Informationen auch bekomme, die ich so dringend brauche.
Ja, und im Idealfall, wenn ich es richtig bei mir im Unternehmen drin habe, ohne jedem immer hinterherrennen zu müssen. Sondern ich habe Systeme, ich habe Plattformen, ich habe automatisierte Prozesse etc. pp. Ich habe meine Verantwortung, die mir das so liefern, dass ich als Geschäftsführer, als oberste Leitung mir jederzeit, wenn ich möchte, ein Gesamtbild von meinem Unternehmen machen kann und kann sagen, läuft das so, wie es ist. Und dann sind wir beim Thema Thema Ziele, wenn wir beim Thema KPIs, das ist ja auch ein anderer Punkt, wo wir nochmal drüber gehen. Aber genau da kommen wir dann hin.
Ja. Ja, weil im Endeffekt habe ich damit einen guten Überblick. Und wenn ich das noch als elektronisches System habe, wo man dann vielleicht die Informationen gleich rausnehmen kann und ich es mir selber aufbereiten kann, wäre verrückt, wenn das so einfach wäre. Ne?
Das muss irgendeine Excel-Tapete sein, mit irgendwelchen Formeln, wo jeder mal
auf keinen Fall ein einfaches Dashboard oder was mir gerade mal anzeigt, wie die Sachen laufen.
Ne? Excel-Formeln sein, die Formeln dürfen auf gar keinen Fall so gesichert sein, dass keiner mal drin rumspielen kann, wenn er der Meinung ist, er müsste mal irgendwas ändern. Und nur das macht den Kick an der ganzen Nummer, weil nur dann funktioniert es auch wirklich richtig cool.
Gut, ich würde sagen, auf diese sarkastischen Ausgang verabschieden wir uns aus diesem Podcast und hoffen, dass es euch auch diesmal gefallen hat, dass es ein paar wichtige Trigger vielleicht gesetzt habt. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, schreibt uns an, meldet euch bei uns. Wenn ihr auch ein Thema habt, wo ihr sagt, das möchtet ihr gerne vertiefen, wenn ihr sagt, da war was dabei, was besonders spannend ist, gerne her damit, würde ich sagen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen angenehmen Freitagnachmittag mit hoffentlich etwas Eis.
Ja, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du darfst jetzt aus dem Keller wieder raus. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und kleine Triggerwarnung, beim nächsten Mal gehen wir in das 6. Kapitel rein. Da werden wir über Risiken und Chancen reden. Ich gehe davon aus, es dauert ein bisschen länger. Aber bis dahin, Grüße aus Wetzlar, ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de.